Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Ausgabe Nummer 45, man glaubt es nicht, auf Radio Free FM. Am Mikrofon in den kommenden 60 Minuten Rainer Markus Walter. Und bei uns zu Gast im Studio sind heute zwei Mitarbeiter, die vorrangig hinter der Bühne an unterschiedlichsten Stellen und Sparten agieren. Das ist zum einen der Co-Direktor und Schauspieldramaturg und Kapellmeister Hendrik Haas. Und mit ihm am Start ist der Jungautor, Schauspieldramaturg und ich glaube sogar richtig gelesen habe, ein Fußballexperte, Viktor Witte. Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Hendrik, du heißt ja nicht nur so, sondern du bist quasi auch ein erfahrener Radiohase. Inzwischen im Dezember 2014 haben wir uns hier im Studio unter anderem über die Proben zur Westside Story, war das damals, auf der Wilhelmsburg unterhalten. Inzwischen schon fast nicht mehr war. Aber ich möchte trotzdem aus Neugier mal nachfragen, welche ist die beliebteste Erinnerung an die Westside Story auf der Burg?
Die beliebteste Erinnerung, um nachher zum Applaus gehen.
Ja, das ist doch schön. Viktor Witte, ich habe das gelesen,
Name,
das klingt
oder?
Ja eigentlich wie ein erfundener Künstlername, muss man echt sagen. Weißt du, weshalb die Entscheidung deiner Eltern auf dieses klangvolle Viktor gefallen ist? Und gibt es auch eine Viktoria?
Also der Nachname Witte, der stand und mein Vater ist auch Schauspieler und dessen erste große Rolle am Maxim-Gorki-Theater war ein Viktor. In dem Stück Viktor oder die Kinder an der Macht. Und das war, glaube ich, kurz bevor ich geboren wurde. Und insofern war das dann die Entscheidung für den Namen Viktor. Genau. Und eine Viktoria gibt es in unserer Familie nicht. Aber sicherlich anderswo.
Hast du denn eine Schwester?
Ich habe eine Schwester, genau. Die heißt Charlotte.
Okay.
Ohne Alliteration, aber auch ein ganz schöner Name.
Ja, finde ich doch. Okay, ich freue mich auf eine sicherlich interessante Stunde, die da kommt. Und ich würde sagen, jetzt hör mal kurz Musik und dann werde ich mich mal mit dem Viktor mit V unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute wie alle vier Wochen mit einer Ausgabe rund um das Theater Ulm. Zu Gast sind heute zwei Herren, die nicht auf der Bühne agieren, deren Wirken aber dennoch nicht unwesentlich zum Gesamtergebnis beitragen. Hendrik Haas und Viktor Witte, der Mann mit dem klangvollen Künstlernamen. Nachdem Herr Kapellmeister bereits bei uns schon zu Gast war, räumen wir mal dem Neuen heute den Vorrang ein. Viktor, tatsächlich warst du ja auch schon mal hier im Studio, allerdings in einer Sendung, in der man dich nun gar nicht vermuten würde. Also ich korrigiere mich, wenn das jetzt nicht wahr ist, nämlich im Herrengedeck.
Genau, in dieser Fußballsendung.
Ja, und da lese ich gebe deinen Namen ein und stolper über die Seite von Herrn, dann lese ich, du spielst im zentralen Mittelfeld der DFB-Autorenmannschaft.
Ja, genau,
was
das
ist,
stimmt.
Was ist da dran und ist es immer noch so?
Es stimmt und es ist auch immer noch so und die DFB-Autoren-Nationalmannschaft, die gibt es wirklich.
Ja, das klingt irgendwie nach Fake News, ne?
Klingt nach Fake News, ja, es ist auch, genau, es sind Autoren, die Fußball spielen und die tatsächlich getragen werden von der Kulturstiftung vom DFB, also okay. Es gibt auch zum Beispiel in der Türkei, in anderen Ländern auch solche Nationalmannschaften aus Autoren. Und wir finanzieren dann, oder der DFB finanziert uns die Reisen und angeschlossen ist immer ein Kulturprogramm, also Lesungen. Und die Qualifikation für diese Mannschaft ist aber tatsächlich vor allem das Schreiben. Also fußballerisch sind wir so okay, sag ich mal. Ich bin mit 29 eigentlich das Talent, also ich bin quasi der Jüngste in der Mannschaft, was sozusagen fußballerisch einiges aussagt. Und deswegen spiele ich auch im zentralen Mittelfeld, weil ich da viele Löcher zulaufen kann, die älteren gestandenen Autoren dann hin und wieder aufreißen lassen.
Also geht es euch beim Fußball im Prinzip mehr um den kulturellen und intellektuellen Austausch als darum, den Ball
genau, der erste Gedanke ist tatsächlich dieser kulturelle Austausch, wo wobei ich sagen muss, dass es gab schon auch ein, zwei Spiele, wo dann der Ehrgeiz mal mit einem durchgeht und man dann das Gefühl hat, wenn man schon Nationalmannschaft spielt, dann will man jetzt auch diese Spiele mal gewinnen. Aber nein, der grundsätzliche Gedanke ist der kulturelle Austausch mit anderen Autoren.
Da hat dann der Kulturjournalist den Philosophen gefault oder so.
Sozusagen, ja. Es gibt ja auch dann internationale Autoren, die besonders erfolgreich sind. Da geht man dann mal ein bisschen härter in den Zweikampf. Das sind dann so die kleinen Freuden, die man auf dem Platz hat.
Wie bist du denn dazu gekommen, in so einer Auswahl zu spielen? Also hat dich da jemand gefragt und gesagt, sag mal, du, wir spielen Fußball, du auch?
Ich habe in Hildesheim studiert, kreatives Schreiben, und wir haben da mit Kommilitonen damals so eine kleine Mannschaft gemacht und so einmal die Woche getroffen, und ein Dozent von mir, ehemaliger Dozent, der Thomas Klupp, der spielt auch in dieser Autorenmannschaft, und der hat mich sozusagen, hat dann mein Fußballtalent entdeckt in Hildesheim und hat gesagt, komm doch mal nach Berlin. Da wird trainiert einmal die Woche. Genau, da bin ich mal mitgegangen, und dann fand nämlich fußballerisch ganz okay, und dann war ich da drin.
Und trainiert ihr da auch ab und zu, oder trefft ihr euch immer nur, wenn irgendwelche Spiele sind?
Also einmal die Woche ist Training, beziehungsweise Training heißt, man macht auf dem Kleinfeld zwei Mannschaften und spielt eine Stunde gegeneinander. Das ist in Berlin. Und
aber du fährst jetzt hier nicht,
genau, ich weiß nicht,
Berlin hoch.
Ich bin im Moment nicht bei diesem Training dabei. Ich fahre dann halt nur sozusagen zu den Spielen. Das nächste ist tatsächlich in Warschau gegen Polen Anfang Mai.
Okay.
Da bin ich dann wieder dabei. Muss mal gucken, wie es läuft, weil ich hier noch nicht so richtig zum regelmäßigen Kicken gekommen bin.
Muss ich ein bisschen in Form bringen.
Ja, ne? In Form geht, aber einen Ball dann so ein halbes Jahr nicht berührt, schauen wir mal. Aber es,
wie gesagt. Stellst du eine Theaterauswahl zusammen oder so?
Ja.
Mal gucken, wie viel du findest.
Ja, also Andreas von Stuttgart spielt ja vor allem Tennis, da ist sozusagen die sportliche Richtung im
Theater. Ist der Ball kleiner, ne?
Ist der Ball kleiner, man hat so einen komischen Schläger in der Hand.
Seltsam. Ne? Du bist in Berlin geboren, hast dir da als Kind wahrscheinlich die Knie blutig gespielt beim Fußball. Wie ist denn der kleine Viktor dann in Richtung Philosophie und Germanistik gedribbelt? War deine Familie vorbelastet?
Also mein Vater, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist Schauspieler. Meine Mutter ist auch Schauspielerin. Mein Onkel ist auch Schauspieler. Also ich komme aus einer
Schauspielfamilie.
Und ich war, also dieses Fußballinteresse habe ich, glaube ich, von meinem Großvater mütterlicherseits. Mein Vater mochte Fußball eigentlich nie so wirklich, und meine Mutter auch nicht. Und insofern war da sozusagen keine unmittelbare Prägung von den Eltern dahingehend. Die war natürlich eher kulturell. Und ich habe dann irgendwann mit 15, 16, das ist dann so das klassische Alter, wo man sich als Jugendlicher fragt, will man eigentlich wirklich Samstagmorgens oder Sonntagmorgens zu irgendeinem Spiel fahren oder doch lieber vorher mit den anderen was trinken gehen. Und genau, das war dann für mich eher die Partyentscheidung. Deswegen hat es mit dem Fußball nicht so richtig geklappt. Und Philosophie, ja, das war so ein bisschen, also nach dem Abi habe ich überlegt, was ich mache. Und dann war das sowas, wo ich das Gefühl hatte, das kann man irgendwie, da kann man mal anfangen zu studieren, weil es interessant klingt. Philosophie ist ja irgendwas, alle kennen das Wort, man weiß so ein bisschen, worum es geht, und dann findet man im Studium raus, was es ist.
Also ich meine, die meisten Eltern, also deine jetzt in dem Fall nicht, aber die meisten Eltern werden wahrscheinlich denken, Philosophie, das ist auf jeden Fall was, wo man kein Geld damit verdienen kann.
Ja, das stimmt auch. Aber das ist, ich meine, wir sind ja am Theater, wir verdienen zwar Geld, aber das ist auch nicht der Job, wo man das große Geld verdient. Ich weiß nicht, Henrik, was du verdienst. Bist du...
Nee, also das ist...
Sag doch mal.
Überschaubar.
Genau. Ja, wir machen ja alle Kultur, weil wir es schön finden, weil wir die Künste lieben, die Musik lieben, wie auch immer. Ne?
Genau.
Wann hast du dann angefangen, weil du schreibst ja auch, da können wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf zu schauen, wann hast du deine ersten Schreibversuche unternommen?
Das war noch in der Schule, so in der Oberstufe, ich weiß nicht mehr genau, wird so 11., 12. Klasse gewesen sein. Und ich habe gar nicht mit dem Gedanken, dass es irgendwie ein Roman oder irgendwas wird. Ich habe tatsächlich so über so Partys, die ich erlebt habe, geschrieben. Also okay. Ich fast so eine Rekapitulation der Partys. Genau, das waren so meine ersten irgendwie Schreibversuche oder die ersten Impulse. Daraus ist tatsächlich später auch der Roman entstanden.
Okay.
Genau.
Und wann ist die Entscheidung gefallen, Philosophie und Germanistik zu studieren und eventuell dann später sogar, wie auch immer geartet, damit Brötchen zu verdienen?
Also ich habe einmal versucht, auch auf eine Schauspielschule zu kommen, eben weil bei meiner Familie alle Schauspieler sind. Da wurde ich dann abgelehnt, und ich habe in dem Moment gemerkt, dass das eigentlich total erleichternd ist, weil ich irgendwie, eigentlich mag ich das gar nicht, auf so einer Bühne zu stehen, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Körper machen soll irgendwie. Und das war dann eher so ein, dann kann ich ja eigentlich auch irgendwas anderes machen, und Philosophie hat mich irgendwie interessiert. Germanistik habe ich da auch noch studiert. Und ich bin ja dann später noch nach Hildesheim gegangen. Mhm. Und die Sache bei Philosophie Germanistik war dann, dass es halt sehr, das ist jetzt auch ein trivialer Satz, also wahnsinnig theoretisch. Also gerade Germanistik, man spricht irgendwie in irgendwelchen literaturwissenschaftlichen Theorien, aber es geht gar nicht wirklich um den Text. So. Und dann hatte ich halt irgendwie noch diese Texte aus der Schule und bin dann auf eben diesen Studiengang in Hildesheim gestoßen, dieses kreative Schreiben. Was mich irgendwie wahnsinnig angefixt hat. Und da habe ich eher aus so einer Laune raus dann was hingeschickt. Da muss man eine Eignungsprüfung machen. Mhm. Also man schickt Textproben hin. Ja, dann haben die mich eingeladen und genommen. Und da habe ich mich sofort ziemlich wohl gefühlt. Mhm. Also sowohl vom Umfeld her als auch vom Studium.
Mhm. Jetzt mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurück nach Berlin. Du hast in Berlin hat es ja alles erstmal angefangen. Nämlich, ich habe gelesen, du hast an einer der Elite-Universitäten studiert.
Welche ist
das? Das ist die Humboldt-Universität in Berlin, ja.
Aber die war.
Die hat bisher 29 Nobelpreisträger hervorgebracht.
Wow.
Hat es abgefärbt?
Ja, der kommt bestimmt bei mir noch, der Nobelpreis. Aber das ist ja immer eher dann am Ende, also bei Schriftstellern eher so am Ende, so, genau. Ja.
Aber quasi den Oscar fürs Lebenswerk.
Ne? Also sicherlich, der kommt noch, ja. Man kann, wie viel hat sie dann, die HU? Wie viel
hast du gerade gesagt? Also, ich bin jetzt auf 29 gekommen.
Ja, dann kommt vielleicht
Wikipedia schreibt auch 29, ja. wird wohl stimmen.
Dann mache ich den 30. Das ist doch irgendwie
ja,
so
genau.
Glatt.
Ja, das ist doch super. Ja. Von Ulm ab zum Nobelpreis nach Berlin. wie gesagt, so eben. Und dann hast du also nach dem Abschluss in Berlin, hast du gemacht, bist Richtung Hildesheim gegangen. Fast logischer Schritt, wenn man sich das genau anguckt, denn ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das literarische Schreiben kann man nämlich nur an relativ wenig deutschsprachigen Universitäten studieren. Es gab einen speziellen Grund für Hildesheim. Die Optionen wären nämlich gewesen Wien, Biel, Leipzig oder eben Hildesheim.
Genau, also Wien-Biel war mir zu weit. Leipzig ist, also da schreibt man sozusagen nur, das ist nur das literarische Schreiben.
Ah,
Hildesheim
okay.
hat noch ein, zwei Beifächer. Also da habe ich Philosophie zum Beispiel weiter studiert im Beifach. Und es ist eingebettet in so einen Kulturcampus. Es gibt noch Theaterleute da, es gibt Musiker da. Also es ist so ein bisschen weiter gefächert. Und das war dann die Entscheidung für Hildesheim.
Ja, Hildesheim ist ja irgendwie so eine Stadt, also ich meine, man kennt sie zwar vom Namen her, aber mir sagt sie eigentlich irgendwie gar nichts. Ist es schön da?
Nein.
Nee,
nicht. Hildesheim ist nicht so schön. Die meisten kennen es auch nur irgendwie, weil sie mal mit dem ICE quasi durchgefahren sind.
Ah ja, genau.
Richtig.
Das Hildesheim,
ist so ein ICE-Bahnhof. Ja, genau.
Gibt es irgendwie einen Dom, so einen ganz berühmten, wichtigen...
In Hildesheim gibt es, ja bestimmt, da gibt es einen Dom auch, ja.
Und aber der hat dich jetzt nicht wirklich interessiert, so wie man raushört.
Nee, das Schöne wiederum ist, wenn man da studiert, dass man eigentlich nur in diesem Kreis sich bewegt. Mhm. Und der Campus, wo die Kulturwissenschaften sind, der ist so ein bisschen ausgelagert auf so einer alten Domäne. Und das ist wunderschön, dass es fast so ein bisschen, sieht so nach Naturlyrik aus, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das ist sehr, sehr schön. Die Stadt an sich ist jetzt nicht so spannend, aber für, ich sag mal, 5 Jahre, die ich da insgesamt war, war das eigentlich genau richtig, ja.
Okay. Ja, wie es nach diesem Weg dann weiterging und wie du letztendlich in Ulm bei uns gelandet bist, darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Die Plattform rund ums Theater in der 45. Ausgabe und bei uns aktuell im Studio ist Viktor Witte, mit dem wir zuletzt über seine Zeit in Hildesheim gesprochen haben. Dort hast du einen Abschluss in szenischem Schreiben und Prosa hingelegt, wenn ich mich richtig informiert habe.
Ich glaube, oh Gott, eigentlich bin ich Kulturwissenschaftler vom Abschluss her.
Vom Abschluss
her. Aber ich habe Prosa und szenisches Schreiben.
Das waren die Fächer
die Inhalte,
sozusagen.
Genau.
Okay, alles klar. Und dann wartet erstmal das einfache Geldverdienen danach auf dich, nämlich dann hast du Belletristik-Korrektor gemacht.
Genau, das habe ich
richtig.
So,
und du warst auch Dozent für kreatives Schreiben auch noch.
Genau, das waren sozusagen Sachen, die ich nebenbei gemacht habe.
Ah, die hast du schon während dem Studium gemacht?
Teils, also zwei Seminare habe ich gemacht, da war ich noch im Master, das waren dann Bachelor-Seminare und diese Korrektor-Sache, die mache ich auch jetzt noch manchmal, das sind dann, also ein Verlag hat manchmal einfach ein Manuskript, wo sie jemanden brauchen, der da drüber liest und genau, das ist sowas, was so durchläuft.
Mhm. Und wie gesagt, du hast dann Dozent für kreatives Schreiben gemacht, bist dann manchmal verzweifelt, wenn dir die Studenten gegenüber saßen, die einfach nicht kreativ waren. Kommt sowas schon auch mal vor?
Naja, also das war auch in Hildesheim, habe ich die Seminare gegeben. Und das Schöne und auch manchmal ein bisschen Schwierige ist, dass man wird nicht wirklich gezwungen zum Schreiben tatsächlich. Also wenn jemand sozusagen sich verstecken will, dann kann er das ganz gut. Insofern hatte ich immer nur die Texte von denen, die auch wollten. Und nee, das ist eigentlich ganz schön. Natürlich gibt es immer mal einen Text, wo man sich dann fragt, ob oder warum man sich jetzt gerade mit diesem Text auseinandersetzt. Aber das
wo der Schreiber große, die Kreativität versteckt bisschen, hat.
Ja, oder vielleicht zu viel Kreativität, das gibt's auch. Aber in einem großen Ganzen ist das eine sehr schöne Sache eigentlich.
Ja, sowas nennt man dann blühende Fantasie, oder?
Genau, die wohlwollend formuliert blühende Fantasie.
In diese Zeit fällt dann auch die Arbeit an deinem Debütroman?
Genau, also mein
hast du das parallel dazu
das gemacht? Sozusagen einzugrenzen ist nicht ganz leicht. Ich habe, wie ich eben schon sagte, früh angefangen, irgendwie so Partyszenen aufzuschreiben, noch bevor ich in Hildesheim war oder überhaupt studiert habe. Dann in Hildesheim, als es irgendwie ein bisschen ernster wurde, habe ich mir das halt wieder vorgenommen und habe mit diesen Szenen, die ich da hatte, eigentlich quasi das Studium gemacht. Also man hat da viele Seminare, die sich zum Beispiel mit der Ich-Perspektive beschäftigen oder mit Dialog schreiben, also immer so kleine technische Sachen bespielen. Und da habe ich sozusagen das Material genommen, was ich von früher hatte und habe das damit ausprobiert. Und dann ist in dem Studium quasi ist das immer mehr geworden und irgendwann haben sich die Figuren rauskristallisiert und so ein Plot und dann ist das so einhergegangen, quasi das Studieren und das Schreiben des Romans. Also der ist weitestgehend im Studium entstanden und dann hinten dran nochmal vielleicht so ein Jahr kontinuierliche Arbeit am Text.
Was ist denn das für ein Roman? Da habe ich mich jetzt echt nicht schlau gemacht. Ich bin ja sonst, gucke ich immer, dass ich relativ viel weiß. Ist das eher was Amüsantes? Ist es eher was Dramatisches? Oder?
Nee, das ist ein eher kritischer Blick auf also wenn ich es biografisch formuliere, dann auf so ein bisschen das, was ich zu Teilen erlebt habe als Jugendlicher. Also ich bin aufgewachsen in Kleinmachnow, das ist eine recht wohlhabende Stadt am Rand von Berlin. Und ich formuliere es mal ein bisschen pointiert. Also es gab bei uns auf der Schule auch so Leute aus der 11., 12., die mal mit so einem Porsche gekommen sind. Also es war sozusagen sehr wohlhabend und so ein bisschen hat sich das durchgezogen, dass man immer geguckt hat, wer ist denn eigentlich so der Coolste gerade irgendwie in der Clique oder auf der Schule. Und das habe ich aufgenommen und sehr, sehr, sehr überspitzt noch, sehr viel weitergetrieben. Und es ist im Grunde ein Roman über eine sehr narzisstische Jugendgeneration. Mhm. So kann man das grob beschreiben. Also genau, ich finde es auch an manchen Stellen ganz amüsant, aber ja, hat auch die eine oder andere etwas härtere Szene.
Okay, heißen tut er?
Hier bin ich.
Hier bin ich. Ja, stimmt, du bist da. Okay. Ja. Der erschien 2015 im Drömer Verlag, eigentlich ein relativ renommierter Verlag. Und in diesem Jahr bist du dann auch nach Ulm gekommen. Wie kamst du denn nach Ulm?
Also ich habe für den Roman einen ganz guten Vorschuss bekommen. Da konnte ich dann so anderthalb Jahre von leben.
Hast du gehört? Man bekommt, wenn man Romane schreibt, einen Vorschuss. Irgendwas machen wir zwei falsch.
Aber nur, wenn sie
wir kriegen keinen Vorschuss. So.
Nein, sorry. Genau. Mir ist dann dieser Vorschuss irgendwann ausgegangen und ich hatte sozusagen in der Zeit jetzt nicht
so
irgendwie...
So gut war er wohl dann doch
irgendwie,
nicht.
Er war okay. Genau. Okay. Nicht direkt irgendwie ein neues Projekt, ein neues Romanprojekt und habe ja ganz blöd dann überlegt, was ich machen kann und da ich biografisch halt über meine Eltern geprägt bin, was das Theater betrifft, mich das immer interessiert hat, habe ich mich einfach beworben an verschiedenen Theatern auf diese Dramaturgiestelle und in Ulm hat das geklappt. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt gleich im Bewerbungsgespräch und genau, bin dann hergekommen Anfang dieser Spielzeit.
Mhm. Und da hast du dann gleich, wenn ich das jetzt, nee, das nicht, aber zuletzt hast du jetzt den König Lear gemacht.
Genau, König Lear war jetzt meine letzte Produktion.
Ja. Mit dem Herrn Intendanten zusammen.
Mit, genau, Chefinszenierung, ja.
War's dein erster Shakespeare?
Das war mein erster Shakespeare. Und der erste Intendant.
Harter Tobak.
Viele erste Male, ja. Andreas hat ja auch eine sehr eigene Shakespeare oder eine sehr eigene Fassung von dem Stück gemacht. Die ich aber ganz spannend finde, weil sie so eine Mischung ist aus einem Klang, der fast wie Shakespeare oder wie ein nah am Shakespeare orientierter deutscher Text klingt. Und dann hat aber auch so viele, viele sehr heutige Wendungen drin und das finde ich eine ganz interessante Mischung. Und ja, das war eine spannende Probenzeit. Also Andreas ist da ja, hat ja eine sehr klare Vorstellung von dem, was er macht. Insofern war ich sozusagen jetzt gar nicht so aktiv in dem Sinne, dass ich da viel an der Inszenierung mitgemacht habe. Aber es war spannend, dem beizuwohnen.
Okay. Also dein erster Shakespeare war kein Drama, sondern viel Freude. Und
genau,
von also, daher ja. passt. Ist in Ordnung.
Passt.
Jetzt aktuell arbeitest du gerade an einer Live-Hörspielproduktion. Das ist was, was man, wenn man das Theater Ulm aufmerksam beobachtet hat, in den letzten Jahren schon kennt. Nennt sich Mitternachtsvampir, klingt wahnsinnig seriös und ernst.
Ja, es ist genau. Es ist auch ein ganz kritischer Blick auf. Nein, das ist ein sehr trashiges und sehr witziges Hörspiel, oder wird es werden. Man kennt vielleicht John Sinclair, diese Reihe, diese Groschenroman-Reihe, davon gibt es, glaube ich, über 2000 so kleine Heftchen. John Sinclair ist ein Geisterjäger und in jedem dieser Heftchen jagt er halt irgendwelche ominösen Gestalten. Und in diesem Fall ist das eben ein Mitternachtsvampir, der...
Das ist ja schon spannend. Was ist ein Mitternachtsvampir?
Ja, eine gute Frage eigentlich.
Ja, klingt halt gut.
Man Dramaturgen fragen, was
das ist. Habt ihr eins von den Heftchen als Vorlage gehabt?
Ja, wobei der...
Dann heißt es wahrscheinlich Mitternachtsvampir.
Genau, das ist der Titel von diesem Heftchen. Ja,
das ist
die Folge.
Ne? Der war wahrscheinlich bei dir
in deinem Kurs. Bei meinem Seminar.
Und dann Seminar.
Hat dann diesen Mitternachtsvampir geschrieben. Und Fabian Gröver, der die Regie macht, hat aus diesem Romanheft sozusagen einen eigenen Text geschrieben. Also Und vielleicht ganz kurz, dieser Mitternachtsvampir, der war unter Ruinen vergraben. Irgendwann ist irgendwann die Burg ist eingestürzt und jetzt gibt es da Bauarbeiten und er wird sozusagen wieder befreit und musste sich jahrelang von Ratten ernähren und jetzt hat er natürlich Durst nach Menschenblut und geht sofort auf Jagd und John Sinclair versucht ihn ausfindig zu machen und zu stellen.
Also John Sinclair versucht dagegen zu jagen.
Genau, er versucht den Jäger zu jagen.
Für alle Leute, die es nicht kennen und wissen, ein Live-Hörspielproduktion funktioniert im Theater Ulm wie?
In der Podium Bar, also das ist unten die Studiobühne und davor eben diese Bar, sind sechs Schauspieler, sind das glaube ich, genau, sind dann auf dieser kleinen Podestbühne, die man vom Knefabend vielleicht kennt zum Beispiel, oder von den Soireen, sitzen dort nebeneinander, haben Mikrofone und sprechen aufgeteilt diesen szenischen Text. Und das Schöne ist, dass sie auch so Spielelemente haben und Geräusche machen, wenn es gibt eine Szene, wo ein Reh überfahren wird und da gibt's, ich habe vergessen, was es war, irgend so ein Gemüse, was so herrlich knackt, wenn man es auseinander bricht. Also solche Special Effects gibt's dann und das ist ein sehr schöner, quatschiger Abend.
Glaube ich dir sofort. Du sagst gerade Knef, ich bin die Tage im Podium gewesen, das Knef-Logo steht immer noch an der Wand. Die läuft immer noch, ne? Das ist Wahnsinn, die läuft ja, das ist schon irgendwie so... Dauerbrenner.
Ja, schon bevor ich da war, ne? Lange.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall keinen Abspielbescheid. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geplant ist.
Die Spielzeit kommt auf jeden Fall noch.
Ja.
Also mindestens noch zweimal, was ich gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr noch kommt.
Ja, irgendwie machen die was Richtiges. Also, oder Ulm scheint die richtige Stadt für die Knef zu sein. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte. Sie ist nun mal von hier. Hildegard's coming home.
Schön.
Ja. Wann kommt das Live-Hörspiel denn auf die Bühne?
Ich habe sogar im Kopf, am 22.04. Müsste der Samstag nach Ostern sein.
Okay.
Genau, 19.30 ist die Premiere in der Podiumbar.
Alles klar. Gut, ich würde sagen, dann machen wir nochmal Musik und dann sind wir auch schon mit der ersten halben Stunde durch und wenden uns dann dem Herr Kapellmeister zu. Die Plattform am Nachmittag heute mit einer neuen Ausgabe der Theaterreihe Die beste Droge der Stadt. In der letzten halben Stunde haben wir uns mit Viktor Witte unterhalten. Jetzt wenden wir uns Henrik Haas zu. Der ist heute nämlich auch bei uns. Nicht zum ersten Mal, aber sehr, sehr gerne wiedergesehen. Henrik, über deine Vita müssen wir uns jetzt nicht auslassen. Unser Gespräch hatten wir bereits schon und das ist nachzuhören auf www.freefm.de/Plattform. Da sind nämlich alle unsere Theaterplattformen zum Nachhören. Dennoch habe ich mal eine Frage zu einem Wort, das in unserer heutigen Ankündigung zu lesen ist. Da bin ich so nah drüber gestolpert. Was ist Nachdirigat?
Nachdirigat, heißt einfach, dass ein Dirigent eine Produktion, die ein anderer Dirigent einstudiert hat, auch mal dirigiert.
Der darf auch mal.
Ja, der dirigiert das sozusagen nach. Also das studiert.
Okay. Also ein Kapellmeister hält sich dann quasi an die Vorgaben des...
Bis zu einem gewissen Grad, das kommt immer drauf an. Also das muss gar nicht so, das ist nicht das Entscheidende. Einfach, dass man... Eigentlich heißt es vor allen Dingen, dass man das nachdirigiert.
Weil das stand irgendwo in der Ankündigung, dass du irgendwie XY in deiner Vita irgendwie nachdirigiert gemacht hast. Und ich dachte mir so, was zum Teufel hat er da gemacht?
Ja, das ist eigentlich ganz üblich. Das gibt es auch an jedem Theater, gleich an jedem Opernhaus, dass dann eine Aufführungsserie von irgendeinem Stück, da läuft es, was weiß ich, im großen Opernhaus zum Beispiel 20 Mal. Mhm. Und der Chef studiert es ein und macht dann irgendwie 5 Vorstellungen und dann macht der erste Kapellmeister 7 und dann kommt noch ein Gastdirigent und dann kommt nochmal der Chef für 5 Vorstellungen, weil der Chef vielleicht nicht alle Termine kann, nicht alle da ist oder sowas.
Ja. Ein weiterer Satz, den du uns gerne mal ein wenig erläutern darfst. Du bist seit kurzem Assistent des Generalmusikdirektors. Was ist denn da genau deine Aufgabe?
Als Assistent vom Generalmusikdirektor, da bespricht man mit ihm zusammen bestimmte Sachen, die entschieden werden müssen und er tauscht sich mit einem aus, man tauscht sich mit ihm aus und vertritt ihn bei einigen Sachen und bereitet Sachen vor für ihn und macht auch Sachen nach für ihn, also wie zum Beispiel das Nachdirigieren.
Okay. Du bist jetzt seit 2011 am Theater Ulm. So ganz kurz mal ein Flashback. Was würdest du im bisherigen Rückblick sagen, war der dickste Brocken, an dem du gearbeitet hast?
Der dickste Brocken war eindeutig Lohengrin. Lohengrin war von der Größe der Chorpartie einfach das Größte, was ich bisher gemacht habe. Das ist eine der größten Choropern, die es überhaupt gibt von der Partie her. Und ich habe das Stück selber auch 5-mal nachdirigiert. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Jetzt wissen wir ja, was es ist.
Jetzt kann man es ja ruhig benutzen. Ja, genau. Und damals habe ich sogar als Assistent des GMD spontan eine BO für ihn übernommen. Das sind alles so Sachen, die man
macht. Was ist eine BO?
Eine BO ist eine Bühnenorchesterprobe. Mhm. Bei der probt also das Orchester im Orchestergraben und der Chor und die Solisten spielen oben auf der Bühne das ganze Bühnengeschehen, allerdings nicht in Kostüm und Maske.
Okay, aber eigentlich schon so, wie es später aufgeführt wird?
Fast. Also meistens gibt es noch immer Diskussionen, ob das Bühnenbild so aufgebaut wird, wie es nachher ist. Das hängt immer mit den Dienstplänen der Techniker zusammen. Aber es soll für die oben auf der Bühne Spielenden sozusagen der Trainingsmoment sein, dass sie jetzt mal wirklich da oben das alles
nicht
gleichzeitig
irgendwo
machen.
In einem der unzähligen Räume irgendwo anders im Haus. Ne? Ja. Genau. Gibt es ein Werk oder eine Inszenierung, die auf deinen persönlichen Wunschzettel noch stehen und auf die du bisher noch warten musstest?
Ach, da gibt es noch ganz, ganz viele Werke. Ja, natürlich. Da gibt es
on top.
Tausende. On top, ich würde gerne mehr Strauß machen. Endlich nochmal Strauß, ja. Aha. Also Arietten auf Naxos zum Beispiel. Mhm. Das wäre mal ein tolles Stück. Aber da gibt es unglaublich viele. Das ist ja das Tolle, wenn man sich mit, es wird bei dir, Viktor, wahrscheinlich auch so sein mit der Literatur, eigentlich, wir beschäftigen uns doch irgendwie so wie die Ameisen immer nur an einem riesigen Zuckerberg und man versucht immer so ein Krümelchen nach dem anderen abzuarbeiten, aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt und guckt, was man geschafft hat oder was man schon sehen durfte, eigentlich ist es ja so, das ist doch wirklich nur ein Bruchteil.
Ein Roman habe ich, ich stelle mir, es gibt noch so viele Romane, die ich schreibe.
Du stellst dir eigentlich die Bücherband vor.
Genau. Ja. So, natürlich, klar, es gibt so viel, also umgekehrt natürlich auch, also allein, wenn ich überlege, was ich noch alles gerne lesen würde, da wäre man ja mit den Klassikern schon wahrscheinlich ein ganzes Leben beschäftigt, wenn man die alle lesen will. Jetzt kommen sehr viele sehr spannende Romane jedes Jahr noch Gegenwartsliteratur. Das ist eine Menge.
Gäbe es auch eine Bühne oder ein Haus, das du gerne mal bespielen würdest? So, wo du sagst, das wär's, da war ich vielleicht mal. Oder ich träume von Verona oder was weiß ich.
Ein Haus. Ja, also, das gibt's, ist eigentlich fast genauso. Da gibt es ganz viele Häuser, die man gerne mal bespielen will. Ich denke, was ganz Besonderes wäre sicherlich mal ein Haus mit einer richtigen Barockbühne, mit so einer Kuckkastenbühne. Das wäre sicherlich mal sehr interessant, da mal eine Barockoper zu machen.
Wo gibt es so ein Haus zum Beispiel?
Es gibt eine Barockoper in Schweden, ich glaube in Trottningholm gibt es noch so ein Barocktheater, was auch noch da steht, genauso wie das damals gebaut worden ist.
Okay.
Mit der ganzen Technik, die dazugehört.
Ja, und gehen wir jetzt in die Jetztzeit. Als nächstes steht eine weitere Inszenierung auf der Wilhelmsburg an. nicht deine erste. Du kennst das Spiel also schon inzwischen. Meine Frage, was ich mir überlegt habe, nimmt so eine Örtlichkeit eigentlich auch Einfluss auf deine Arbeit? Ist da für dich was anders zu handhaben als jetzt zum Beispiel im Großen Haus?
Ja, also die Wilhelmsburg ist ja eh für Musiktheater eine ganz spezielle Sache, weil es diese sehr spezielle Situation gibt, dass man in einer Katakombe steht, quasi mit dem Orchester dazu, quasi wie in so einer Art Bunker, ganz weit weg vom Bühnengeschehen. Man hat Kontakt zur Außenwelt wie aus einem U-Boot heraus, nur über Funk und über die Monitore, über das Fernsehen ist das falsche Wort, aber man sieht halt, hat einen kleinen Monitor als Dirigent, bei dem man sehen kann, was die Leute machen, und man hört über die Lautsprecher, wie gesungen wird. Das ist schon eine sehr besondere Situation, und das ist schwierig, damit umzugehen, und das ist nicht unbedingt förderlich, glaube ich, für den musikalischen Ablauf.
Für den Ablauf.
Ja, und auch für die Ideen. Das ist sehr schwierig, da muss man sich gut überlegen, was man alles macht. Mhm. Da kann man nicht so viele Sachen, dadurch, dass man so einen indirekten Kontakt hat mit den Leuten, kann man nicht so viele Sachen in dem Moment dann ändern oder mal anders machen als sonst. Sondern da geht es mehr darum, wir haben das so abgemacht, jetzt muss es auch wirklich so laufen.
Mhm. Okay. Ich habe jetzt gesagt, ihr seid mittendrin. Ich glaube, aber für dich ist es ja mehr oder minder schon so vorbei. Anklingen lassen.
Ja, also ich bin natürlich mit der Choreinstudierung jetzt fast durch. Also da war mein Plan eigentlich so, dass wir vor den Osterferien, die ja jetzt diese Woche anfangen, mit der Einstudierung fertig sind mit dem Chor. Damit wir das dann nach den Osterferien, wenn die szenischen Proben beginnen, nur noch mal kurz aufwärmen müssen, und dann haben wir die szenischen Proben oben. Das heißt also, meine Arbeit als einstudierender Chordirektor ist jetzt eigentlich schon fast getan.
Mhm. Ja. Hast du sonst eine andere Aufgabe, die du bei AIDA jetzt noch wahrnehmen musst? Oder
also ich werde
da
sicherlich dem GMD assistieren und auch nachdirigieren.
Nachdirigieren, also über ein Thema reden. Genau. Ja, Gott sei Dank haben wir es am Anfang erklärt. Ne? Stell dir vor, wir würden jetzt alle nicht wissen, was es heißt, und du wirst ständig sagen.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber du bist eigentlich damit, wie gesagt, schon durch. An was du jetzt aktuell arbeitest, das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Und da hast du ja auch noch ein Anliegen, hast du gesagt. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt weitermachen, gehen wir einfach nochmal kurz in die Musik rein. Die Plattform rund ums Theater Ulm. Heute bei uns im Studio Henrik Haas, der seit der Spielzeit 2011 und auf 12 war das damals Chordirektor und Kapellmeister am Theater Ulm ist. Ganz aktuell arbeitet jetzt zuletzt an der großen Open-Air-Produktion für die Wilhelmsburg, haben wir uns gerade drüber unterhalten. AIDA, wir reden nicht über das Schiff, sondern über die Oper. Großes Kino auf jeden Fall, denke, wird auch groß aufgefahren, hatten wir schon vereinzelt gehört, werden wir sicher auch eine ganze Plattform noch drüber machen. Du bist eigentlich mit den Proben fertig, hast du gesagt, oder mehr oder minder fertig, also du fertig, ne? Was machst du denn jetzt? Füße auf den Tisch und Pause, oder?
Nee, also das geht nicht. Also jetzt ist quasi die Einstudierungsphase, die musikalische Einstudierungsphase für AIDA ist jetzt vorbei. Und nach Ostern fange ich mit dem nächsten Stück an, und zwar mit der Eröffnungspremiere von der nächsten Spielzeit. Also das ist immer sehr eng verzahnt bei uns. Das ist das eine Stück, das ist quasi noch im Keimstatus. Beim zweiten Stück, da kommen schon die Blättchen raus, um mal in diesem Frühlingsbild zu bleiben. Und beim dritten Stück ist gleichzeitig schon die Blüte da.
Ja, beim vierten wird geerntet. Was meinst du?
Wunderschön gesagt, ein herrliches Bild.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann reden wir jetzt nicht mehr über AIDA, sondern über die nächste Stufe. Mhm. An was arbeitest du denn jetzt? Ja, beziehungsweise was bereitest du gerade vor? Ich glaube, so muss man es ja sagen.
Ja, das nächste Stück, was für den Chor, also AIDA ist ja sozusagen die letzte Premiere in der Spielzeit, und damit geht die Spielzeit dann auch zu Ende für uns im Musiktheater. Und das Stück, mit dem die nächste Spielzeit eröffnet wird, das ist Faust oder Margarete von Charles Gounod.
Mhm. Okay.
Auch eine große Choroper. Und das Stück, das muss jetzt angefangen werden.
Da seid ihr jetzt gerade dran. Faust klingt ja schwer nach Dr. Faustus. Ist es auch, oder wie?
Ja, also es ist der Goethe Faust, beziehungsweise bei Gounod muss man dazu sagen, eigentlich konzentriert er sich nur auf die Gretchen-Geschichte.
Ah, ja.
Mehr ist da nicht drin. Also was heißt mehr? Das hört sich jetzt etwas abwenden an, so ist es nicht gemeint.
Es wird trotzdem, die anderen, trotzdem noch 2,5 Stunden gehen, oder?
Ja, natürlich, klar. Aber die anderen Gretchen Episoden Gretchen sind nicht drin.
Ja. Okay, echt nur das Gretchen. Und wie viele Leute tanzen ums Gretchen herum?
Ums Gretchen herum tanzen? Ja, du meinst jetzt vom Chor aus?
Nein, ich meine, da steht ja nicht nur Gretchen auf der Bühne, oder? Also ganz so reduziert wird es dann nicht sein.
Faust, Mephisto
sind also dabei. Also die sind schon alle da, die man kennt, oder?
Ein Bruder von Gretchen ist auch dabei, den kennt man in Deutschland.
Bruder von Gretchen?
Ja, Valentin
heißt natürlich,
der. Natürlich, wer kennt den nicht? Kennt man den nicht? Nein, das ist ein ganz interessantes Stück, wenn man sich mit diesem Stoff beschäftigt. Faust natürlich, ist ein darf ich das so sagen, ein urdeutscher Theaterstoff,
ja, Literaturstoff. Das finde ich jetzt nicht verwerflich.
Und das bekommt natürlich durch, ich sag mal, den Franzosen, Charles Gounod, eine andere Gewichtung. Und es ist auch eine interessante Frage, warum gibt es eigentlich so wenig Faust-Opern oder Theaterstücke in Bearbeitung, Goethe-Bearbeitung in Deutschland, aber in Frankreich gibt es, fallen mir jetzt auf Anhieb sofort 2 ein.
Okay.
Berlioz zum Beispiel auch, La Damnation de Faust. Oder von Boito in Italien gibt es einen Faust, der heißt dann Mephistophele als Titel, aber das ist genau die gleiche Geschichte. Mhm. Und Busoni gibt es auch noch aus Italien, der eine Faust-Oper geschrieben hat. Und die einzige Sache, die es da in Deutschland gibt in dem Bereich, das ist eigentlich Schumann mit den Faust-Szenen. Der ist sozusagen ein bisschen vorsichtig mit der ganzen Sache und sagt nicht, er schreibt die ganze Geschichte, sondern er nimmt nur einzelne Bruchstücke, einzelne Szenen aus dem ganzen Stück raus. Und im Vergleich zu Gounod, das sind bei Schumann, ist die Gretchen-Szene mit den ersten 3 Nummern abgearbeitet. Mhm. Gounod nimmt sich da den ganzen Abend für Zeit.
Das ist schön fürs Gretchen.
Ja. Ja.
Dann hat Gretchen auch ein bisschen länger Zeit zu überlegen.
Ja.
So. Du hast jetzt vorher mit einem Nebensatz das angeschnitten Extrachor.
Ja.
Hast du mal fallen lassen. Was ist der Extrachor? Und irgendwie hast du auch schon was durchklingen lassen, dass du da noch Verstärkung brauchst.
Ja, der Extrachor. Sagen wir es mal so, es gibt den Chor am Theater Ulm. Das sind bei uns 10 Damen und 10 Herren, die sind fest angestellt. Die arbeiten im Volljob sozusagen als Sänger bei uns, also auch vormittags und abends. Also wenn man die fragt, ja und was machen sie vormittags, dann sagen die, dann gehe ich zur Probe und habe was zu tun. Beim Extrachor ist das was anderes. Wenn die abends zur Vorstellung da sind, machen die vormittags ganz was anderes, nämlich ihren ganz normalen, sag ich mal, Hauptberuf oder Brotberuf, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und das sind dann Damen und Herren, die quasi in ihrer Freizeit als Hobby zu uns ans Theater kommen und von mir die Partitur, die Chorpartie beigebracht bekommen und die dann am Abend zusammen mit unseren Damen vom Hauschor auf der Bühne stehen und dann das Werk aufführen.
Okay. Und ihr braucht also Verstärkung für die fürs Gretchen?
Ja, fürs Gretchen, ja. Für Faust. Es ist, es ist so, man braucht da einfach immer viele Leute und es ist schwierig, genug gute Leute zu finden für diesen Extrachor. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir könnten hier in Ulm eigentlich ohne den Extrachor kaum eine große Choroper aufführen.
Ja.
Denn 20 Damen und Herren, das ist schon was, wenn das richtig Profisänger sind. Die haben wir schon, da kann man schon ordentlich was mitmachen. Aber für so eine große Choroper wie Aida oder wie Faust oder was kommt nächste Spielzeit noch, Nabucco oder was wir eben gesagt hatten, Lohengrin, das kann man mit 20 Mann nicht machen, sondern da ist man darauf angewiesen, dass man noch jemanden findet, der Zeit und Lust und auch die Fähigkeiten hat, einfach damit zu tun.
Dir fehlt denn der Klangkörper, also das Volumen?
Ja, genau, oder? Ja. Brauchen einfach noch mehr Leute.
So, und da seid ihr dann, da geht er dann direkt ran, quasi nach der AIDA, oder?
Also,
oder?
Ja, genau, nach Ostern geht's los. Mhm. Das ist diesmal alles ein bisschen eng verzahnt, also während ich jetzt so das Samenkorn des Faust in die Frühlingserde lege und die musikalische Einstudierung mache, ist die AIDA mit ihren Blättchen draußen. Mhm. Das heißt, wir haben gleichzeitig von den Damen und Herren, die jetzt die AIDA mitsingen, die haben szenische Proben für AIDA und in der gleichen Zeit sind auch musikalische Proben für Faust. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir ein bisschen Probleme haben, die Partie von Faust komplett zu besetzen, weil das einfach viele Termine hintereinander sind. Also wir haben da 2 Wochen. Ich habe so 3 ganz verwegene Herren, die singen bei AIDA und bei Faust mit.
Okay.
Die könnten sich schon fast ein Zimmer im Theater nehmen. Also die sind da nämlich jeden Abend im Theater zur Probe.
Die machen das ja neben irgendeinem Brotjob ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind es Rentner oder ich habe keine Ahnung.
Studenten.
Also und ganze,
die ganze,
die haben auch nichts zu tun, meinst du? Das darf jetzt aber nicht so laut sein. Du warst nee, ja selber einer.
Wir sind da.
Ja, wir sind live. Du bist live und dein Mikro war offen.
Ach, ich dachte, wenn Henrik dran ist, dass mein Mikro oder
nicht. Ah, schade, ich hatte es ausnahmsweise offen. Ne?
Nein, studieren ist total sinnvoll und man macht da auch was.
Nein, und manche singen nebenher noch. Nee, ja, jetzt mal im Ernst, wir machen das ja nicht lustig über die Leute. Ich finde das irgendwie schon erstaunlich, ja, wenn du dir aufzählst, was die alles zu tun haben, ist das eine tolle Geschichte. Und ihr lebt im Prinzip ja auch von dieser Verstärkung. Ja? Also ihr könntet diese Leute ja nicht fest anstellen das ganze Jahr.
Nein, das wäre unmöglich. Nee. Also da sind wir wirklich angewiesen auf Bürgerengagement, dass sich da Leute wirklich für durchsehen, ihre Zeit, die sie dann noch übrig haben, nachdem sie den Hauptjob gemacht haben, 7 Stunden dann noch abends zu singen. In die Chorprobe zu kommen, zu singen.
Muss man mögen, ja. Ja, und muss man lieben. Also es sind Leute, ja. Die dann wahrscheinlich...
Aber Bürgerengagement ist ja ein tolles Wort in Ulm.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man das Münster anschaut, das ist ja Bürgerengagement pur gewesen.
Ja, hier, Radio Free FM.
Ja.
Auch Ehrenamt. Mhm. Ja. Über 100 Redakteure, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Sendung machen. Bürgerengagement. Ohne das jetzt blöd zu meinen. Meine ich jetzt im Ernst. Okay, am 2. Juni ist Premiere von der AIDA. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, gell? Oder?
Da muss ich jetzt ehrlich gesagt
nachgucken. Okay, jetzt gehe ich jetzt davon aus, dass ich es richtig aufgeschrieben habe, 2. Juni. Karten gibt es schon lange zu kaufen, beziehungsweise gibt es denn überhaupt noch Karten oder haben die alle schon gekauft?
Ne, ich glaube, es gibt noch Karten.
Gibt es noch Karten, gut, okay. Danach habt ihr erstmal, denke ich, eine verdiente Sommerpause, oder? Hm. Ich habe was Leuten hören, dass der Viktor uns nach der Sommerpause schon wieder verlässt.
Genau, ich bin dann schon wieder weg, was ganz einfach daran liegt, dass ich ein zweites Romanprojekt so langsam sich bei mir das Haus kristallisiert hat. Leider noch nicht.
Er pokert noch auf den Vorschuss.
Aber vielleicht hört das ja irgendjemand, der mir einen Vorschuss jetzt... Nein, genau, und ich möchte einfach wieder mehr Zeit zum Schreiben haben. So am Theater ist die Zeit, die man neben dem Theater hat, sehr, sehr rar. Und genau deswegen war das meine Entscheidung, dann schon wieder aufzuhören zum Ende der Spielzeit.
Okay, ja, dann umso schöner, dass du heute bei uns warst. Denn wir sind schon fast am Ende der Sendung. Jetzt habe ich noch eine Frage. Henrik, hast du sein Buch eigentlich schon mal gelesen?
Nein, das habe ich leider noch nicht
also gelesen. Also bitte ein signiertes Exemplar an den Herrn Kollegen. Ne? Also so geht das ja nicht. Oder hast du überhaupt gar keine Zeit zu lesen?
Es ist schwer mit dem Lesen, ja. Aber das
also vielleicht kann es dir ja vorsingen.
200 Seiten, das geht schnell. Genau, ich singe dir das vor. Ja, 200 Seiten.
Ja, wie gesagt, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Das geht immer rasend schnell. Das war die 45. Ausgabe schon der Theaterplattform, die beste Droge der Stadt. Im Studio bei uns zu Gast waren in den vergangenen 60 Minuten Henrik Haas. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, natürlich.
Also, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt und Lust hat, bei diesem Faust mitzumachen, vor allen Dingen brauche ich noch Männer.
Männer.
Tenöre und Bässe sind es, die mir noch fehlen. Wer da Lust hat, der soll mir doch mal eine E-Mail schreiben. h.haas@ulm.de. Bei mir am Theater vorbeikommen. Da wird sich das finden.
Okay. Ja, gerne. Also, Tenöre. Ja, und dir zur Seite saß der Viktor Witte mit dem schönen Namen. Schön, dass ihr zu Gast bei uns wart. Toi, toi, toi für die Premieren oder für die Premiere. Viktor, dir wünsche ich in Zukunft alles Gute auf deinem literarischen Fortgangweg, auf dass dir jemand einen Vorschuss gibt.
Oh ja.
Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Wir wünschen noch einen wunderschönen guten Tag und tschüss, würde ich sagen.
Ciao, ciao. Ja,
tschüss. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.